Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass so Faktenwissen, also Informationen über, das sind die Daten und Fakten zum Klimawandel, gar nicht so unglaublich wichtig sind dafür, dass ich an den Klimawandel glaube. Es ist auch super wichtig, gleichzeitig zu vermitteln, wir können hier was machen. Und zwar jeder Einzelne und wir als Gruppe, wenn ich mich irgendwo engagiere, dann kann ich dadurch was bewirken und wir haben zusammen die Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest die negativen Folgen zu reduzieren. Und das ist, denke ich, was, was im Bildungskontext immer sozusagen mit vermittelt werden sollte.
Herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Nischalk und ich darf euch heute durch die 18. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Hat unser Handeln einen Einfluss auf die Welt oder sind wir eigentlich machtlos? Eine Frage, die gerade in Bezug auf den Klimawandel heiß diskutiert wird. Doktorandin und Umweltpsychologin Julia Jankowski arbeitet an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit den Motivationsfaktoren für umweltfreundliches Verhalten. In verschiedenen Experimenten untersucht sie, welche Rolle der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit dabei spielen kann. Wir haben mit Julia über die Motivationspsychologie hinter umweltfreundlichem Verhalten, das Leugnen von Klimawandel und die Notwendigkeit von Handlungskompetenzen gesprochen. Hallo Julia, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildungswellen. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen?
Ja, hi Katharina, ich bin Julia und ich bin Doktorandin an der Uni Wien im Bereich Motivationspsychologie und befasse mich da damit, wie man Leute dazu motivieren kann, sich umweltfreundlich zu verhalten.
Dein Forschungsvorhaben untersucht ja die Mobilisierungsbemühungen von Menschen in Bezug auf Umweltschutz und bezieht sich dabei auf zwei beeinflussende Denkmuster. Den Grundglauben als Menschen einen Einfluss zu haben auf sein Umfeld, also beziehungsweise sein Umfeld zu ändern oder nicht. Möchtest du diese zwei Theorien mal kurz näher erklären?
Genau, also wir sprechen da von sogenannten Laientheorien. Das ist im Prinzip so ein laienhaftes Grundverständnis davon, wie die Welt funktioniert. Mit Welt ist dabei meine Umwelt gemeint, also die Umwelt von jedem Menschen. Dazu gehört die Natur, aber zum Beispiel auch die Gesellschaft, also alles, was mich umgibt. Genau, und da ist die Frage im Prinzip, oder die Grundfrage, die mich beschäftigt, können wir Menschen die Welt verändern? Und mich interessiert aber nicht die objektive, wahre Antwort darauf sozusagen, sondern wie einzelne Menschen für sich selber diese Frage beantworten. Und da gibt es eben diese beiden Denkmuster, die du eben schon angesprochen hast, dass manche Menschen glauben, dass die Welt im Endeffekt eigentlich unveränderbar ist, also die Welt bleibt im Grundsatz eigentlich gleich. Wir Menschen machen so unser Ding hier, aber wir sind ganz klein und haben eigentlich keinen Einfluss aufs große Ganze. Sondern es gibt vielleicht ein bisschen Auf und Ab, aber wir kommen immer zu einem, ja, so einem Mittelwert zurück sozusagen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eben das gegensätzliche Denkmuster haben, dass die Welt veränderlich ist und dass wir Menschen einen Einfluss darauf haben. Und es gibt vielleicht bestimmte Strukturen in der Welt, aber wir können diese Strukturen verändern. Zum Beispiel durch soziale Bewegungen oder auch durch wissenschaftlichen Fortschritt.
Was bezweckst du mit deiner Studie? Was ist das Ziel, auf was sie hinarbeitet?
Genau, also der erste Teil ist sozusagen, da geht es darum, das, was ich eben erzählt habe, nachzuweisen sozusagen, also zu zeigen, dass funktioniert tatsächlich so. Und langfristig ist natürlich das Ziel, dass man diese Erkenntnisse nutzen kann, um dann zum Beispiel Interventionen zu machen, um Leute eben dazu zu motivieren, sich umweltfreundlicher zu verhalten. Also die Idee ist, zu schauen, wie kann ich Leute davon überzeugen, dass die Welt veränderbar ist, damit sie dann eben auch ein Selbstwirksamkeitsgefühl haben in Bezug auf ihr Umweltverhalten und sich dann auch umweltfreundlicher verhalten.
Also beim Versuch, den Klimawandel aufzuhalten, geht es ja nicht nur um eine individuelle Ebene, sondern auch um eine systematische Ebene.
Genau, also das Denkmuster von die Welt ist veränderbar, beinhaltet ja sozusagen beide Aspekte. Also einmal ich als einzelner Mensch kann etwas beitragen, aber auch wir als Menschen, wir als Gruppe können etwas dazu beitragen, den Klimawandel zu reduzieren oder die negativen Folgen zu reduzieren. Und es wird wahrscheinlich auch einen Einfluss auf beide Arten von Verhalten haben. Also sowohl mein individuelles Verhalten, also zum Beispiel ich fahre Zug statt den Flieger zu nehmen, ist beeinflusst dadurch, ob ich glaube, dass ich durch dieses Verhalten etwas verändern kann. Aber auch Verhalten sozusagen auf größerer Ebene, also ich engagiere mich in einer Klimaschutzorganisation oder ich gehe auf Demonstrationen, was ja sozusagen mehr diese Ebene mit mehreren Menschen ist, ist eben auch dadurch beeinflusst, ob ich glaube, bringt es was, wenn ich jetzt zur Demo gehe, wenn wir zusammen demonstrieren? Können wir dadurch überhaupt eine Veränderung auslösen?
Der Titel deiner Doktorarbeit lautet ja Why Try If Nothing Changes? Also warum probieren, wenn es doch nichts ändert? Und das ist mit Sicherheit ein Gedanke, der jeden von uns mal in den Kopf gekommen ist. Also wenn ich lese, dass das Brussels Airline Leerflüge macht, um ihre Parkplätze am Flughafen zu behalten, kommt mir beispielsweise auf einmal das private Reisen mit dem Zug ziemlich sinnlos vor. Trotzdem habe ich deswegen noch lange nicht aufgehört, mit dem Zug zu reisen, wenn ich zum Beispiel auf Urlaub fahre. Und da frage ich mich, was beeinflusst, welche Denkschule ausgeprägter ist in unserem täglichen Handeln?
Genau. Also erstmal, was du ansprichst, ist genau das, was viele Leute auch erleben. So ein Gefühl von, was ich tue, spielt irgendwie gar keine so große Rolle. Genau. Und also diese Denkmuster grundsätzlich, die entstehen sozusagen als Erfahrung, die man im Leben so macht. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, was vielleicht deine Eltern für ein Denkmuster haben und dir vermitteln oder auch Leute in deinem Umfeld. Aber zum Beispiel auch persönliche Erfahrungen, die du machst. Also wenn du zum Beispiel selber feststellst, ich bemühe mich hier, aber es passiert gar nichts. Oder andersrum, ich bemühe mich und ich sehe auch, dass das Früchte trägt. Genau, beeinflusst das eben, was für ein Denkmuster ich eher habe. Aber was halt super wichtig ist, ist, dass das Denkmuster nicht fest ist. Also wir alle haben ein Denkmuster zum Zeitpunkt X, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das muss nicht für immer so bleiben, sondern das kann man verändern, indem man Menschen zum Beispiel zeigt, dass die Welt sich verändert, welche Veränderungen es in der Vergangenheit gab und auch welche Veränderungen es jetzt schon gibt in Bezug zum Beispiel auf den Klimaschutz.
Was sind denn noch Einflussfaktoren, die nicht konkret mit meinem privaten Umfeld oder Handeln zu tun haben?
Genau, also ganz unmittelbar in Bezug auf bestimmte Themen hat es natürlich auch einen Einfluss, wie darüber kommuniziert wird. Also zum Beispiel, wie der Klimawandel öffentlich kommuniziert wird und ob da auch sozusagen eine Botschaft mit da drin ist, dass wir selbstwirksam sind. Also die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, hat auch einen Einfluss darauf, ob ich mich eher selbstwirksam fühle oder eher nicht.
Wie spielt die Rolle von Bildung da hinein?
Also ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Vor allem, also es gibt viele Studien, die zeigen, dass so Faktenwissen, also Informationen über, das sind die Daten und Fakten zum Klimawandel, gar nicht so unglaublich wichtig sind dafür, dass ich an den Klimawandel glaube. Also das sagt das nicht so wahnsinnig doll vorher. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich nicht nur darauf fokussiert, wir müssen hier Fakten präsentieren und die Leute informieren. Das ist natürlich auch wichtig, vor allem da, wo Informationen fehlen. Aber darüber hinaus ist es auch super wichtig, gleichzeitig zu vermitteln, wir können hier was machen. Und zwar jeder Einzelne und wir als Gruppe, wenn ich mich irgendwo engagiere, dann kann ich dadurch was bewirken und wir haben zusammen die Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest die negativen Folgen zu reduzieren. Und das ist, denke ich, was im Bildungskontext immer sozusagen mit vermittelt werden sollte und nicht nur reine Fakten zum Klimawandel.
So Handlungskompetenzen vermitteln.
Genau.
Das ist auf jeden Fall etwas, worauf Bildung für nachhaltige Entwicklung abzielt, diese Handlungskompetenzen eben zu vermitteln und quasi weiterzugehen und zu sagen, wie kann ich die Selbstwirksamkeit stärken?
Genau, und was ich auch super wichtig finde, auch eben Richtung Handlungskompetenz, dass man mitvermittelt, was ist das, was ich am besten tun kann. Also es gibt ja sozusagen, wir alle wissen, was umweltfreundliche Verhaltensweisen sind, aber das ist eine sehr lange Liste von Dingen, wie wir theoretisch machen sollten und die auch theoretisch alle super werden. Aber das kann erstmal total überfordernd sein, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich sollte mich engagieren, ich sollte irgendwas machen fürs Klima, aber ich bin da noch nicht. Und dann so eine lange Liste zu haben, und das sind all die Dinge, die ich jetzt tun muss, das kann erstmal zu Überforderungen führen und dazu, dass ich dann vielleicht einfach gar nichts mache, weil es ist einfach zu viel. Das schaffe ich nicht. Ich habe nicht die Selbstwirksamkeit, dass ich das machen kann. Und deswegen finde ich super wichtig, dass auch immer vermittelt wird, was sind die größten Stellschrauben? Was ist sozusagen das Wichtigste, was ich machen soll? Also zum Beispiel eben nicht fliegen oder nicht Autofahren. Das ist sehr viel wichtiger, als ob ich eine Plastiktüte im Supermarkt nehme oder nicht. Also dass man sich sozusagen auf die wichtigsten Dinge konzentriert. Ich habe manchmal im Gespräch mit Leuten das Gefühl, dass es so diese Idee gibt, dass es so eine Checkliste ist mit ganz vielen Sachen. Und je mehr Dinge du abkreuzt, desto besser ist das. Aber das stimmt ja nicht. Es sind ja nicht alle verschiedenen Verhaltensweisen gleich wichtig, sondern es gibt Dinge, die sind deutlich wichtiger als andere Dinge. Und das ist, glaube ich, super wichtig, dass das immer mitvermittelt wird.
Woran ich jetzt gerade auch denken musste, ist an Marcel Hunecke, ein deutscher Psychologe, der so sich mit der Psychologie der Nachhaltigkeit auch beschäftigt und der die Bildung von psychologischen Ressourcen für eine nachhaltige Gesellschaft als keine Privataufgabe sieht, sondern eben er verortet da Schulen, Hochschulen, Unternehmen, NGOs, generell das Gemeinwesen als die Verantwortlichen, also für Solidarität, für Selbstwirksamkeit, für all diese psychologischen Ressourcen, die notwendig sind für nachhaltiges Verhalten. Was müsste von diesen Institutionen, die ich gerade genannt habe, kommen, damit diese individuelle Last einfach auch genommen wird?
Genau, also es ist auf jeden Fall super wichtig, das systemisch zu betrachten. Auch gerade die Rolle in Bezug auf Bildung natürlich von Schulen ist auch extrem wichtig. Auch aus dem Aspekt, wenn ich selbst an einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich nichts tun, ist es natürlich sehr schwierig für mich selber, mich da rauszuziehen sozusagen. Also da braucht es dann wahrscheinlich meistens einen Anlass sozusagen von außen, der mich vielleicht dazu bringt, darüber nachzudenken oder so, mich da rauszuholen. Also insofern denke ich, super wichtig. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Wenn ich als einzelner Mensch und niemand sonst irgendwas macht, dann hat das natürlich keinen Einfluss, sondern wie wir Menschen Einfluss haben, ist über die Masse. Darüber, dass wir einander miteinander reden, einander irgendwie unterstützen und zusammen etwas machen. Und da ist die Gesellschaft und auch das System natürlich extrem wichtig. Und genau, was da super wäre, ich habe das Gefühl, häufig sind wir als Gesellschaft, als Menschen sozusagen schon weiter als die Politik ist. Und da wäre es schön sozusagen, wenn die Politik hinterherkommt, beziehungsweise da mitmacht, was natürlich auch wiederum dann positiven Effekt hätte, dass wir sehen, wir können was erreichen. So, die Politik verändert Dinge, die hat natürlich einen größeren Spielraum, direkt etwas zu verändern. Und das fördert dann wiederum unser Gefühl von so, wir sind nicht hilflos, wir können was machen, wir machen auch schon was.
Ich habe in einem Exposé ja auch gelesen, dass du das Ganze untersuchst aufgrund eines Experiments, wo du Probanden Artikel vorlegst, die dann entweder zum Inhalt haben, dass man Einfluss nehmen kann, sein Umfeld zu verändern, oder dass man es eben nicht kann. Und das dann Einfluss hat auf die darauf folgende Untersuchung über ihre Motivation, sich umweltbewusst zu verhalten. Das hat ja stark diesen Gedanken hervorgerufen, wie kritisch die Rolle der Medien in dieser Hinsicht auch sind. Also was für eine Rolle sie in dem Ganzen spielen, dass sich Menschen selbstwirksam fühlen oder nicht.
Genau, auf jeden Fall. Wenn ich sozusagen die ganze Zeit bombardiert wäre, in Anführungszeichen, mit Informationen und Artikeln, die mir nur erzählen, ja, der Klimawandel passiert, aber wir machen nichts und wir können nichts machen und nichts wird besser, dann führt das natürlich auch eher dazu, dass ich das Gefühl habe, okay, vielleicht ist einfach der Kampf verloren, so ist vorbei. Während wenn ich mehr Informationen dazu bekomme oder auch Informationen dazu bekomme, das ist das schon, was wir geschafft haben, das ist auch das konkret, was wir machen können. Auch so Informationen wie viele Menschen machen schon was. Das motiviert natürlich auch ungemein, wenn ich feststelle, ich bin nicht allein damit, sondern es gibt viele andere Leute, die sich auch engagieren und sich auch bemühen. Dann motiviert mich das und gibt mir auch ein Gefühl von Gemeinsamkeit, dass ich zusammen mit anderen das mache. Und auch davon, genau, dass wir eine gewisse Macht haben oder einen gewissen Einfluss haben durch die Masse, die wir sind.
Das ist diese Gruppendynamik, oder? Ich glaube, dass das auch auf der gegenüberstehenden Seite so der Fall sein wird bei Klimaleugnern, dass sie sich in der Gruppe stark fühlen. Weil das sind ja meistens Menschen, die dann sich durch diese Gruppendynamik bestärkt fühlen in ihrem eigenen Vorstellung, dass das alles eben nicht stattfindet.
Also grundsätzlich, solche Gruppenprozesse funktionieren natürlich in beide Richtungen. Wenn ich in einer Gruppe bin, die die gleichen Meinung teilt wie ich, dann bestärkt das natürlich meine eigene Meinung, weil ich sehe, ja, guck mal, alle um mich herum denken ja so. Also das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Deswegen ist das auch, würde ich sagen, ein großes Problem, wenn wir so eine Grüppchenbildung haben, in der man sozusagen in seiner Bubble ist und nur noch das hört, was man eh schon hören will. Weil Menschen sowieso auch so ein bisschen dazu geneigt sind, Informationen eher aufzunehmen und eher Beachtung zu schenken und eher zu erinnern, die zu dem passen, was man eh schon denkt. Die Tendenz, diesen Bias, diese Verzerrung haben wir einfach. Und da muss man relativ aktiv gegen angehen, um dem nicht zu verfallen. Und wenn ich aber natürlich in einer Gruppe bin, die sehr homogen ist, in der alle so denken wie ich, dann verstärkt das natürlich nur meinen eigenen Belief. Und da ist eine Frage, wie kriegen wir das hin, dass das eben nicht entsteht, dass man in so Gruppen reinkommt, dass man die mit Informationen füttern kann? Das ist wirklich eine schwierige Frage.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Gruppendynamik so einen hohen Einfluss hat, fragt man sich nur, gibt es noch andere Einflussfaktoren, warum Menschen Klima leugnen? Und wie ist denn dieser psychologische Hintergrund von Verschwörungstheorien im Allgemeinen?
Also zu Verschwörungstheorien im Allgemeinen kann ich nicht so viel sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber in Bezug auf Klimawandel leugnen kann ich ein bisschen was sagen. Und genau was da zum Beispiel eine Metastudie gezeigt hat, ist, dass eben das Wissen um Fakten hat keinen so großen Einfluss darauf, ob ich an den Klimawandel glaube, also hat einen gewissen Einfluss, aber nicht so doll, wie man das jetzt vielleicht erstmal erwarten würde, sondern was eine große Rolle spielt, sind sozusagen so Ideologien oder zugrunde liegenden Worldviews, nennt man das, also meine Wahrnehmung, wie funktioniert die Welt. Und in die Richtung spielt jetzt sozusagen auch, was ich eben in meiner Doktorarbeit untersuche mit den Laientheorien. Das ist ja sozusagen so eine Grundüberzeugung über die Welt, die ich habe, die da reinspielt, wie ich Informationen über den Klimawandel verarbeite. Und da gibt es auch noch andere Ideologien, in Anführungszeichen, die eine Rolle spielen, zum Beispiel sowas wie, wenn ich an den freien Markt glaube und den freien Markt sehr viel Bedeutung beimesse, führt es auch eher dazu, dass ich eher nicht an den Klimawandel glaube. Also was da meiner Meinung nach eine Rolle spielt, ist, ich als Mensch habe bestimmte Vorstellungen natürlich, die ich schon mitbringe, und das beeinflusst, wie ich neue Informationen verarbeite, die ich bekomme. Also ne, zum Beispiel, ich bin vielleicht der Überzeugung, die Welt verändert sich eigentlich nicht so richtig grundsätzlich, und ich bin auch der Meinung, der freie Markt ist extrem wichtig, dem sollten wir uns unterordnen. Und wenn ich jetzt Informationen bekomme, es gibt einen Klimawandel, wir sollten was machen, dann interpretiere ich die ganz anders als eine andere Person, die mit anderen Grundannahmen daran geht. Für mich bedeutet das dann vielleicht eher so, naja, die Welt verändert sich ja nicht wirklich, also ist dieser Klimawandel vielleicht nur so eine kurzfristiges Hoch oder kurzfristiges Tief, wird aber nicht so drastische Veränderungen bedeuten für mich. Und weil ich an den freien Markt glaube, in Anführungszeichen, und der Meinung bin, dem Markt sollten andere Dinge untergeordnet werden, sage ich vielleicht, okay, das ist aber einfach nicht so wichtig. Der Markt ist wichtiger, die Wirtschaft ist wichtiger. Deswegen sollten wir nicht so viel Klimaschutz machen, weil das der Wirtschaft schaden könnte. Und also dieses Set von Grundüberzeugungen, die ich vorhabe, beeinflusst halt, wie ich diese neue Information über den Klimawandel verarbeite, was ich mit dieser Information sozusagen mache, und bringt mich dann am Ende in eine Position, wo ich zum Beispiel sage, okay, das mit dem Klimawandel ist alles nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt dann zusätzlich natürlich noch in der Gruppe bin, die tendenziell ähnlich denkt, dann verstärken wir uns gegenseitig natürlich auch noch in dieser Überzeugung. Also es ist so ein bisschen eine Kombination aus, was ich mitbringe als Mensch, wie ich persönlich einfach bin, und dann in Kombination mit, wie sich das noch verstärken kann, dadurch, dass andere Leute eben meine Meinung teilen zum Beispiel.
Ich denke, dass viele Menschen, die im Bildungssektor tätig sind, die Grundprämisse haben, dass ihr Handeln eben einen gesellschaftlichen Wandel voranbringen kann. Und wenn die dann auf diese andere Gruppe stoßen, auf Menschen, die eben das Gefühl haben, dass es nicht möglich ist, einen Wandel zu erzeugen, wie schwierig das sein muss, wenn sie auf dieser einen Seite stehen, weil ja immer noch diese Distanz ist zwischen Lernenden und Lehrenden, einfach aufgrund dessen, wie unser Bildungssystem gerade aussieht. Da will ja Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich weg von diesen Top-Down, sondern wir sind alle auf einer Ebene. Aber das ist einfach gerade noch ziemlich eingebettet in unser Bildungssystem. Mhm. Und wenn ich mir da denke, dann ist es noch schwieriger, wenn du an Leute herangehst, an Lernende, die diese andere Meinung haben, dass du dann nicht nochmal diese Fronten aufweichst, wenn du dann quasi nochmal diese konservative Rollenverteilung hast von ich stülpe dir meine Meinung über.
Also ich hoffe eigentlich immer so ein bisschen, dass es bei Kindern, also im Schulbildungskontext, als noch ein bisschen weicher ist und die Fronten noch nicht so stark verhärtet sind, also dass man da schon noch mehr reißen kann, in Anführungszeichen. Aber genau, was auf der anderen Seite irgendwie auch wichtig ist, das von der Identität zu trennen, also dass man, weil das ist ja häufig auch was passiert, dass wenn ich jetzt dir sagen würde, so nein, deine Meinung stimmt aber nicht, wenn ich das halt direkt persönlich nehme, dass man das so ein bisschen trennt, dass das kein Angriff auf dich ist, dass ich deine Meinung nicht teile. Dass man so ein bisschen mehr über das, die Sache reden kann und nicht über Menschen.
Vielleicht könntest du da auch gerade für die PädagogInnen unter unseren ZuhörerInnen sagen, was macht man in so einer Situation? Und da hast du ja, bist du ja schon ein bisschen drauf eingegangen, könntest du das vielleicht noch ein bisschen elaborieren. Wie vermittelt man jemanden, der gar nicht den Glauben daran hat, dass ein sozialer Wandel möglich ist, durch das eigene Verhalten, dass es doch möglich ist?
Mhm, ja, also ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube, der erste Punkt ist schon zu erkennen, sozusagen, wenn ich eben der Überzeugung bin, ich kann die Welt verändern, jemand anders ist es nicht, dass wir erstmal gar nicht die gleiche Argumentationsgrundlage sozusagen haben. Und das erstmal zu wissen, okay, ich kann jetzt nicht direkt anfangen mit meiner Überzeugung, sondern ich muss sozusagen das erstmal leveln. Ich muss uns erstmal auf die gleiche Ebene holen, damit wir da drüber reden können. Also erstmal sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, der erste Punkt. Genau, und dann geht es eben darum, wie man das auffangen kann oder genau, wie man die Leute sozusagen dazu bekommt, auch daran zu glauben, dass die Welt veränderbar ist. Und ich glaube, eine Methode ist sozusagen zurückzuschauen und sich anzuschauen, wie sah unsere Welt vor 300 Jahren aus und wie sieht sie jetzt aus? Und dann stellen wir eben fest, dass wir extrem viel verändert haben schon in unserer Welt, auf sozialer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene und so weiter. Eben durch Bewegungen, durch soziale, politische Bewegungen, dass die eben einen krassen Einfluss haben. Und auch zurückzuschauen, in kürzerer Zeit, wenn wir jetzt überlegen, vor 5 Jahren gab es kein Fridays for Future und Klimaschutz war längst nicht so wichtig und in aller Munde, also es war genauso wichtig, aber es war nicht so in aller Munde und es war nicht so der breiten Bevölkerung irgendwie klar, dass das ein Thema ist, wie jetzt. Also wir sehen die Veränderung und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen die kleinen Erfolge feiert und eben auch hervorstellt, hier, das haben wir geschafft. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir haben eben schon einen Schritt getan, dass man da eben die Veränderung sieht. Und der zweite Punkt ist, da haben wir eben auch schon ein bisschen drüber geredet, dass man Leuten eben vermittelt, was konkret sie machen können und was die besten Sachen sind, die sie machen können, damit man auch ein Gefühl von Kontrolle hat, dass man nicht einfach irgendwie das Gefühl hat, ich mache jetzt wahllos irgendwas, aber ich weiß gar nicht, wie viel das bringt, sondern weiß, okay, ich mache das, weil das ist das Wichtigste für mich persönlich zu machen und ich weiß, dass das eine Auswirkung hat. Und was da nämlich auch ein wichtiger Punkt ist, weil was man häufig hört, ist ja, okay, wenn ich jetzt nicht fliege, dieser eine Flug im großen Ganzen, was bringt er denn? Auf der einen Seite ist es natürlich falsch, weil wenn jeder das sagt, wenn jeder diesen einen Flug nicht macht, dann ist es eine enorme Kraft, erstens. Und zweitens, wir Menschen sind Herdentiere. Das heißt, wir Menschen gucken immer, was machen andere Leute. Und wenn viele Leute sagen, ich fliege nicht, ich fahre mit dem Zug, um das Klima zu schützen, dann ist das ein Signal für die anderen Menschen, die merken, oh, krass, in meinem Umfeld machen das viele Leute, das muss dann ja wichtig sein. Und das machen viele Leute, die können das, dann kann ich das ja auch. Also man setzt durch sein eigenes Verhalten auch einfach eine soziale Norm, die andere Menschen dann sehen und andere Menschen, die vielleicht Klimaschutz noch nicht so wichtig fanden, dann doch dazu bewegen, darüber nachzudenken und sich vielleicht auch eher in die Richtung zu verhalten.
Jetzt würde mich aber noch interessieren, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
Genau, also ich habe ursprünglich angefangen, Psychologie zu studieren, weil mich interessiert, warum Menschen sich eigentlich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und insbesondere, warum wir manchmal Sachen machen, die eigentlich unlogisch sind, entgegen dem, was wir eigentlich wollen zum Beispiel. Also warum man sich aus eigener Sicht eigentlich falsch, in Anführungszeichen, verhält. Genau, und das hat sich weiter auch so durchgezogen. Und genau, Klimaschutz ist da eben auch so ein Punkt, wo die Wissenschaft eigentlich klar sagt, das sind die Fakten, das müssen wir machen. Und trotzdem gibt es irgendwie viele Menschen, die entweder das nicht ernst genug nehmen oder sich nicht so verhalten. Und das finde ich halt super spannend. Und genau, besonders spannend finde ich halt, wie so grundsätzliche allgemeine Faktoren, wie allgemeine Überzeugungen, wie sehe ich die Welt im Allgemeinen, sich dann ganz konkret auch in solchen Fragen zeigen. Das finde ich sehr spannend. Und es ist natürlich einfach ein super wichtiges Thema. Und ich finde, genau, jeder sollte sich da engagieren in dem Bereich, der ihm selber vielleicht liegt und mir liegt halt Forschung.
Da stimme ich dir absolut zu und bedanke mich für das Gespräch, liebe Julia.
Danke dir, Katharina.
Das war unser Gespräch mit Umweltpsychologin Julia Jankowski. Wir haben es im Jänner 2022 in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie Links zu weiterführenden Artikeln und zum Fachbereich Motivationspsychologie findet ihr in unseren Shownotes. und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at/podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt an podcast@umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 1. April. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!